Scouting Worldwide, der internationale Fußballpodcast powered by IST.de, den Experten für Weiterbildungen und Studiengängen im Fußball- und Sportbusiness. Der Podcast wird euch präsentiert von den Gründern der Fußball-Consultancy Create Football, Mats Beckmann und Quirin Sterr.
30 Zweikämpfe, 7 Dribblings, alles pro 90 Minuten und 16 Assists in der gesamten Saison. Ja, Mats, wir sprechen heute unter anderem über Belgien mit Schlüsselspieler beim Tabellenführer Royal Union, Cameron Puertas, der wahrscheinlich nicht zur EM fahren wird, obwohl er so eine brutale Saison spielt. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode.
Ja, wird mal wieder Zeit, dass wir beide hier das Vergnügen haben und ausschließlich über die belgische Liga sprechen, was wir bisher noch nie getan haben. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine gute Frage. Für mich die spannendste Liga in Europa, muss ich dir ehrlich so sagen. Haben wir auch gerade schon im Vorgespräch kurz davon gehabt. Für mich auch sehr viel spannender als die Eredivisie, weil du einfach mehr Teams hast, die so auf einem Niveau bisschen mitschwimmen. Und in Holland oder in den Niederlanden hast du halt schon so 3-4 Teams, die vorne wegmarschieren, die auch deutlich stärker sind als der Rest. Aber du siehst schon in Belgien, gerade auch durch diese Meisterschaftsplayoffs, durch diese Aufteilung nach 30 Spieltagen, ist da einfach ein bisschen mehr Würze drin in meinen Augen und in meinen Augen auch so ein bisschen die größere Breite an spannenden Talenten.
Genau, auch bedingt dadurch, dass ja einfach die jungen Spieler enorm viel Einsatzzeit erhalten in der belgischen Pro League. In der Bundesliga entfallen 5% aller Einsatzminuten auf U21-Spieler. In Belgien sind es wie viele, Quirin?
Ich sage mal 13%.
15 sogar. 15% aller Einsatzminuten, also wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele auf dieses Alterssegment. Zum Vergleich auch nochmal die Eredivisie, die du eben angesprochen hast, die liegt bei 13, also auch schon auf einem guten Niveau. Aber man sieht in Belgien dieser Jugendfokus ganz stark ausgeprägt und das eben auch bei den Top-Teams und nicht nur bei den kleineren Mannschaften.
Ja, genau. Also grundsätzlich, wenn du es mal runterbrichst, in der Bundesliga im Schnitt die Teams 26,3 Jahre alt. In Belgien 24,8, da ist dann, ja, die Niederlande mit 24,7 noch ein bisschen drunter, aber grundsätzlich ja, wenn du jetzt mal siehst, dass Anderlecht das älteste Team mit 25,5 Jahren im Schnitt stellt, weißt du einfach schon, was los ist und da hast du auch ein paar Teams, die um die 23 rum sind. Aber ja, bevor wir einsteigen in die Teams, Mats, du hast dich letztens aus dem Norden in Richtung Belgien bewegt, aber bist nicht ganz nach Belgien gefahren, sondern hast beim IST-Institut stillgehalten. Hat es da mal wieder einen Vortrag, wieder ein Seminar geleitet. Wir haben mit dem IST ja auch unseren Vertrag für den Podcast verlängert, bleiben weiterhin unser Sponsor, da sind wir auch sehr glücklich drüber, weil wir den Fit komplett sehen. Erzähl doch mal kurz, was war da los vor ein paar Wochen und was steht denn jetzt demnächst an mit unserem Partner gemeinsam?
Ja, genau, also super spannend. Grüße an der Stelle an meinen Kollegen Boris Notzon, mit dem ich das wieder gemeinsam machen durfte, hatten zwei sehr intensive Tage mit den Teilnehmern, auch fand es wieder super interessant, dass einfach die verschiedensten Leute ja auch in dieser Weiterbildung zusammenkommen, wo nicht alle auch schon im Profibereich gearbeitet haben, sondern teils auch im Amateurbereich, teils im Jugendbereich schon erste Erfahrungen im Scouting oder in der Analyse gesammelt haben und jetzt eben dieses Datenbasierte in ihre Arbeit reinbekommen wollen und wirklich von der Pike auf lernen wollen. Und da sind sie ja gerade bei uns auch genau an der richtigen Stelle wieder sehr, sehr viel vermittelt in den beiden Tagen. Und ich war besonders stolz auf die Gruppen, die sich da zusammengetan haben, die am Ende eine Präsentation gehalten haben über die Kaderplanung von zwei verschiedenen Themen, wo man das extrem gesehen hat, dieser Dateneinfluss einfach da war, dass eine gute Struktur da war. Also ich glaube, es wurde sehr, sehr viel mitgenommen aus den Inhalten. Und wir sind natürlich super glücklich darüber, dass wir das fortführen können, was wir jetzt aufgebaut haben über die letzten Jahre mit dem IST. Und da kann ich schon mal eine Ankündigung machen, es wird auch wieder dieses Jahr unser Trend-Webinar geben, meistens ja nach der Transferperiode. Das wird auch dieses Jahr wieder so sein, wo wir die aktuellsten Trends in der Kaderplanung zusammenfassen und eben per Videocall sozusagen an die Teilnehmer weitergeben. Also da gerne mal reinschauen unter ist.de bei der Weiterbildung digitale Kaderplanung. Und am besten schnell anmelden, weil die Plätze sind extrem begehrt.
Prima. Ich glaube, wenn wir über eine gute Kaderplanung sprechen, dann kommen wir an so ein paar Teams in Belgien kaum vorbei. Mats, lass uns doch Direkt mal reinstarten mit dem aktuellen ja, Tabellenführer und auch wohl ja, mit der Übermannschaft der Liga.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht kurz zum Aufbau. Wir haben uns ja heute überlegt, dass wir vor allem über die Top 10 sprechen wollen aus der belgischen Liga und dass wir die Abstiegszone so ein bisschen außen vor lassen, ein bisschen sehr viel kürzer halten als der Rest. Genau, Royal Union, du hast sie angesprochen, sind ja seit dem 6. Spieltag ungeschlagen, also seit Mitte September. Und die haben einfach einen unfassbaren Lauf, sind jetzt ja in Europa leider ausgeschieden gegen die Startruppe von Fenerbahce, haben aber ja die Frankfurter Eintracht ausgeschaltet. Und das kommt nicht von ungefähr, Quirin.
Ja, habe es jetzt auch schon mehrfach live gesehen, letztes Jahr, auch dieses Jahr, macht gar nicht so viel Bock, sie anzuschauen, weil sie nicht den richtig geilen Fußball spielen, aber gerade die Einzelspieler und so diese Spielweise, die sie sich überlegt haben, um einfach erfolgreich zu sein am Ende des Tages, ja, macht dann schon wieder Spaß, weil du einfach siehst, es ist eine ganz klare Struktur drin, haben ja vor der Saison auch einen Trainerwechsel hinnehmen müssen von Karel Gerards, der jetzt ja auf Schalke so seine Problemchen hat, hin zu Alex Blessin, einem Deutschen, der davor unter anderem in Ostende trainiert hat, gar nicht so richtig auf dem Schirm ist in Deutschland, glaube ich, der auch in Leipzig unter anderem eine Vergangenheit hat, und da siehst du schon so ein bisschen, woher dann auch der Fußball kommt, den man jetzt aktuell spielt, ist schon so ein bisschen Red Bull-lastig, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ja, sowohl defensiv als auch offensiv mit das beste Team der Liga, kreieren super gute Schusspositionen, lassen auf der anderen Seite kaum gute Schusspositionen zu. Auch nach Expected Points klar das beste Team der Liga, sind sowohl nach Standards extrem gut, nach Konterangriffen extrem gut und gefährlich. Grundsätzlich offensiv viele Dribblings, einige Flanken dabei, einige Steckpässe, auch flache Flanken immer wieder. Also man sieht schon, es ist einfach eine brutale Variabilität und Flexibilität drin, sowohl in der Spielweise, aber auch bei den Einzelspielern, die einfach ein großes, ja, wie sagt man, einen großen Werkzeugkasten einfach mitbringen, und du hast viele Spieler, die so, ja, mehrere Positionen auch begleiten können, und dementsprechend ist man einfach total unausrechenbar und ist trotz den Abgängen von 6 Stammspielern, unter anderem Boniface und Teddy Thiuma, eigentlich noch besser als letztes Jahr.
Ja, passt eigentlich perfekt, die Beschreibung. Ich würde zu dem RB-Fakt noch ergänzen, dass ich finde, dass das Pressing von Royal Union noch etwas dosierter ist und etwas kontrollierter, würde ich das mal betiteln. Also gerade diese Interceptions bekommen sie unglaublich gut hin, dass sie es immer wieder schaffen, ja, gut zu stehen, in guten Positionen zu sein, um einfach auch viele Pässe abzufangen, sodass du gar nicht komplett auf diese Aggressivität angewiesen bist, wie es jetzt andere Teams halt auch probieren. Also ich finde, dass die Effizienz hier einfach ein riesengroßer Faktor ist. Und du hast es gesagt, spielerisch stark, aber eben auch konterstark, was dann auch dazu führt, dass sie ja insgesamt 10 Auswärtssiege haben einfahren können, bei nur einer einzigen Niederlage in der Fremde. Für mich auch ein ganz klares Indiz dafür, dass du eben nicht, ja, der die Zähne ausbeißt, auch an der kompakten Defensive und eben auch durch Umschaltaktionen enorm gefährlich wirst. Und da wirst du bestimmt gleich den einen oder anderen Stürmer noch nennen. Und auf den einen Namen warte ich jetzt schon ganz gebannt.
Ja, du hast absolut recht. Haben nur 49% Ballbesitz. Ist jetzt für einen Tabellenführer schon ziemlich wenig. Ich würde auch mal rein ins Blaue behaupten, dass kein Tabellenführer in den Top 10, Top 15 Ligen weniger Ballbesitz hat als Royal Union. Aber du hast es richtig angesprochen, es ist einfach eine extrem hohe Direktheit und Vertikalität im Spiel drin, und schaffen es dann, ja, immer wieder einfach hinter die letzte Kette zu kommen, eben mit ganz, ganz viel Tempo und eben diesen Pässen in die Tiefe rein. Ja, du wartest auf den Namen Mohamed Amoura, den sie aus Lugano geholt haben, für, ja, ziemlich kleines Geld, kann man fast sagen. War nicht wirklich teuer, so 5, 6 Millionen, wenn ich mich recht entsinne. Kann als Stürmer spielen, kann auch auf Außen spielen. Ja, brutales Tempo, einer der schnellsten Spieler der Liga überhaupt, kommt problemlos über die 35 km/h drüber. Richtig gute Ballkontrolle, richtig gute Technik, also ein richtiger Tempo-Dribbler, wie er im Buche steht. Schon 21 Tore erzielt, 17 davon in der Liga, auch immer mal wieder ein Assist dabei. Und zieht einfach immer ab. Über 4 Abschlüsse pro 90 Minuten, davon die Hälfte aufs Tor, ist wirklich unglaublich gut. Und wenn du so einen Stürmer vorne drin hast, brauchst du natürlich auch einen, der ihn füttert. Und ich habe ihn vorhin ja im Intro schon kurz angesprochen. Für mich der beste Spieler der Liga, Cameron Puertas. Ein 8er/10er. In der Schweiz geboren, aber ja mit einem spanischen Pass ausgestattet. Kann sowohl als Box-to-Box-Spieler spielen, kann auch als Stürmer spielen, kann auch als Zehner spielen, kann auf den Flügel ausweichen, Also wirklich ganz flexibel und variabel. Technisch auch eher extrem gut. 8 Tore, 20 Vorlagen, insgesamt 16 Vorlagen davon in der Liga. Unglaublich, sind die meisten Vorlagen in den Top 15 Ligen Europas. Und auch sein Expected Assist-Wert von 0,41 pro 90, wird von keinem Spieler in den Top 15 Ligen getoppt. Also mit dem Ball unglaublich stark, aber auch gegen den Ball habe ich vorhin auch schon kurz mit dabei gehabt. 30 Zweikämpfe, zeigt seine Box-to-Box-Qualitäten, also auch 10 davon gegen den Ball. Schafft es immer wieder auch hinter den Ball zu kommen, da auch Bälle zu erobern. Dann gleichzeitig wieder mit dem Ball in Dribblings zu starten, den Ball vertikal per Pass nach vorne zu tragen. Also eigentlich ein kompletter Spieler, und wenn der nicht einen fetten Sprung macht im Sommer, dann weiß ich auch nicht weiter.
Ja, kaum eine Frage offen bei ihm, glaube ich. Auch die meisten Großchancen, er kreiert, wenig überraschend. Bei Amura würde ich noch ergänzen, dass er auch die beste Torquote hat von allen Spielern in der Liga. Nur 84 Minuten braucht er pro Treffer. Hat ja nicht alle Spielminuten absolviert, deswegen seine Quote sogar besser als die von Kevin Denke. Und Amura auch der Spieler mit den meisten Sprints in der Liga, auch wenig überraschend, gerade so sein Tiefgang, seine Beweglichkeit, ein Riesentrumpf im Spiel von Huyai Union. Du hast es gesagt, nicht nur offensiv und defensiv stark, sondern eben auch diese Effizienz. 4 Tore nach eigener Defensivaktion, auch der Topwert der Liga, werden auch sehr häufig gefoult vor Toren, haben dadurch natürlich auch den einen oder anderen Elfmeter mal rausgeholt, oder eben auch gute Freistoßpositionen. Also auch das ist einfach ein Mittel, was dazu führt, dass man eben ein Stück weit überperformt und eben noch mehr aus den Möglichkeiten macht, die man sich rausspielt.
Genau, überperformt, aber trotzdem, auch wenn man die Überperformance abzieht, immer noch das beste Team der Liga ist.
Ja.
Du hast die Standards angesprochen, da kommt natürlich immer wieder Cameron Puertas dann auch zum Tragen, fast 2,5 Torschussvorlagen, die er da pro Spiel dabei hat, weil diese Standards einfach eine unglaubliche Schärfe dabei haben. Auch als ich im Stadion war, 2 Tore per Standard vorbereitet. Interessant, dass die Daten von ihm im Prinzip in den letzten 3 Jahren sich kaum verändert haben. Also jetzt auch spätestens wieder genau auf dem Punkt da sind, wo sie auch in der Schweiz waren, als man ihn geholt hat. Also ein Spieler, über den wir ja auch schon vor 2,5, 3 Jahren immer mal wieder gesprochen hatten, den wir auch da schon auf Instagram geteilt hatten. Also wer uns schon ganz, ganz lange folgt, hat den Namen vielleicht sogar schon im Kopf. Zeigt einfach wieder, dass Spieler ja auch auf ein gewisses Niveau sich anpassen können, wenn einfach die Spielweise genau zu ihnen passt. Aber, wie auch schon vorhin angesprochen, hat noch keinen Schweizer Pass, wird für die Spanier vermutlich auch nicht berufen, also wird vermutlich trotz so einer guten Saison nicht bei der EM dabei sein, was ich echt extrem schade finde.
Ich bei dir. Sieht nach einem freien Sommer aus für den guten Puertas. Ja,
kann er die Zeit nutzen, um sich einen spannenden Verein rauszusuchen, bei dem er nächstes Jahr spielt. Also kann mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Premier League Club schon dran ist, und kann mir auch durchaus vorstellen, dass er da keine große Anlaufzeit benötigt. Prima. Vielleicht abschließend noch kurz, du hast es angesprochen, die Defensivstärke. Du hast gesagt, ja, Pressing ein bisschen dosierter, aber gleichzeitig dieser Mittelfeldblock und die Intensität, wenn man dann im Zweikampf ist, einfach so hoch, dass man es einfach schafft, den Ball oft auch sauber zu erobern. Immer mal wieder auch ein Foul drin, ja, aber durch diese sauberen Balleroberungen dann es auch einfach schafft, schnell ins Vertikalspiel und ins Umschalten zu kommen. Und da ist gerade Charles van Houte noch ein Spieler, den ich da gerne nennen möchte auf der 6. Für mich auch einer der besten Sechser der Liga, der es ja auch problemlos geschafft hat, von Cercle Brügge, die einen ähnlichen Spielstil verkörpern, zu Royal Union quasi rüber transferiert zu werden. Super Abräumer, sehr laufstark, sehr starker Balleroberer, der sichert die ganze Geschichte da ganz ordentlich ab bei den Hauptstädtern.
Sehr spannend. Wollen wir direkt in der Hauptstadt bleiben?
Gerne.
Dann lass uns rübergehen zur RSC Anderlecht, die ja einige schwierige Jahre hinter sich hatten. Also es war ja mal wirklich so der Krösus in Belgien, haben Meisterschaften in Folge gewonnen. Danach so dieses Tal, wo dann wenig zusammenlief, viele junge Talente zwar ausgebildet wurden dazu, aber auch viele Allstars dazugekommen sind, die nicht mehr wirklich funktioniert haben oder auch schon weit über dem Zenit waren. Jetzt in der aktuellen Saison hat man es mal wieder geschafft, sich unter die Top 3 zu mischen und steht momentan auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft wird trainiert von Brian Riemer, ein Däne, der seit Dezember im Amt ist, zuvor in Kopenhagen gewesen und 4 Jahre in der Premier League. Quirin, unter welchem Trainer war er Co-Trainer?
Schwierige Frage. Aufgrund der Nationalität tippe ich jetzt einfach mal auf Thomas Frank in Brentford.
Genau, richtig. Auch das ist korrekt.
Krass.
Thomas Frank, ja, einen starken Einfluss gehabt. 4 Jahre, wie gesagt, an seiner Seite gewesen, dann nach Anderlecht gekommen und ja, im Prinzip vom Start weg ziemlich erfolgreich gewesen. Also bei Anderlecht ja auch wenig Fluktuation im Kader im Vergleich zu vielen anderen Teams aus der Pro League. Haben im Wesentlichen ja den Keeper abgegeben mit Bart Verbruggen im Sommer, der ja für 20 Millionen nach Brighton gewechselt ist, hat sich dafür ja, haben sie sich ja aber auch Kasper Schmeichel gesichert, der eine unglaublich starke Saison spielt. Die beste Bilanz bei den Prevented Goals, klarer Linekeeper, ein bisschen Abstriche gemacht im Spielerischen gegenüber Verbruggen. Das ist, glaube ich, logisch. Aber ich glaube, dass gerade diese Effizienz hier schon mal sehr viel bewegt hat, dass man im Grunde genommen sich kaum verschlechtert hat. Dazu hinten drin einen Zeno De Bast, der ja auch schon sehr viel bei der Eintracht aus Frankfurt ja, im Fokus steht, soll ja Nachfolger werden im Sommer von Pacho, der den Verein verlassen könnte. Und gerade De Bast im Aufbauspiel unglaublich effizient, unglaublich wichtig. Fast 10 Pässe ins letzte Drittel. Dazu eine enorme Ballprogression, sowohl auch per Pass als auch per Lauf. Also treibt das Spiel wirklich massivst nach vorne und füttert damit die Offensive, die dadurch halt schon mal in gute Position kommt, wenn sie eben an den Ball gelangt.
Ja, finde ich ganz spannend. Erinnert mich ganz stark ja, an die Innenverteidiger-Konstellation auch in Antwerpen, über die wir gleich noch sprechen, wo du auch einen sehr
Ja.
erfahrenen Spieler hast. Mit Vertonghen in Antwerpen ist es Tobi Alderweireld, und dann stellst du ein sehr, sehr junges, eigenes Talent daneben, beziehungsweise ja, in Antwerpen Van den Bosch oder Koulibaly, den man aus Dortmund geholt hat. Und dann schaffst du es einfach immer wieder, ja, so diesen Sechser, ich nenne es mal Delaney, auch teilweise zu überspielen, sodass du den Ball halt dann direkt auf die Achter bringst, und da wirst du mit Sicherheit gleich, ja, bisschen was zu Theo Leoni, auch Jari Verscharen, aber auch teilweise Marius Streukens ansprechen, die ja alle aus der eigenen Jugend kommen und die sich ja auf dieser Achterposition ganz wohl fühlen.
Genau, wahnsinnig variabel. Und das ist eben auch so der große Trumpf im Spiel von Anderlecht, dass man es immer wieder schafft, per Schnittstellenpass auch zu Chancen zu kommen. Eben gerade durch diese Halbräume, wo die genannten Spieler, die du gerade aufgezählt hast, viel unterwegs sind, viel Ballbesitzfußball ja auch spielen mit kurzen Pässen, sich dort vorne im letzten Drittel festsetzen, auch an das Dreier, denn der wirklich unglaublich gut auch scored, meiste Scorerpunkte der ganzen Liga, dazu noch 5 Second Assists, also über seine rechte Seite geht auch jede Menge, wird auch viel ins Kombinationsspiel dann eben eingebunden. Ja, und damit hat man da schon mal im Prinzip ein starkes Dreieck, das sich immer wieder bildet, gerade wenn Verscharen auch fit ist und spielt. Natürlich auch ein Spieler, der es liebt, eben sich in diesen ja, Räumen zu bewegen, anzubieten, auch ja, Anspielstation zu sein für progressive Pässe. Und das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und die Mannschaft von Riemer extrem eingespielt. Also gerade auf dieser Achterposition gibt es ein paar Alternativen, die hast du gerade ja genannt, sind mehrere Spieler, die dort spielen können. Ansonsten ist es im Grunde genommen fast immer die gleiche Mannschaft, die spielt. Wenige ja, Wechsel in der Startelf, sehr eingespieltes Team und ja, dazu eine Mannschaft, die immer in der Lage ist, nochmal einen Rückstand zu drehen. Die haben 20 Punkte in der aktuellen Saison nach einem Rückstand noch geholt. Klarer Liga-Bestwert und auch ein Grund dafür, dass eben diese ja, Teamhierarchie in Anderlecht deutlich besser ist als in den Vorjahren, eben auch durch, ja, bedingt durch diese Wechsel von Schmeichel hinten mit Vertonghen, einen klaren ja, Keyplayer drin und eben Dreier, der ziemlich gut funktioniert, der auch schon eine gute Erfahrung mitbringt. Die Achse funktioniert wahnsinnig gut.
Ich finde, du siehst genauso wie bei Royal Union beim Stadtrivalen so ein bisschen, nur Jugend macht am Ende des Tages auch nicht glücklich. Und du hast auch hier, ja, so ein bisschen diese Erfahrung von einem guten Torwart, der schon recht alt ist, genauso wie Maurice. Ja, auch bei Royal Union. Du hast einen älteren Innenverteidiger, Burgess bei Royal Union mit Vertonghen. Bei Anderlecht genauso. Und so zieht sich ja durch mit Mats Rietzen, einem recht erfahrenen Spieler. Wo muss man mal schauen, ob der noch so lange spielt, war auch immer wieder jetzt verletzt, aber auch mit Delaney, Augustinsson und vorne drin, ja, auch in Dolberg, auch wenn er erst 26 ist, natürlich auch schon eine ganze Menge Erfahrung. Der spielt ja auch gefühlt schon 10 Jahre professionellen Fußball. Ja, Also sehr solide, sehr gesettelte Mannschaft, wie ich finde.
Absolut. Was mir noch aufgefallen ist, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass Anderlecht tatsächlich die Mannschaft ist mit den wenigsten 1 gegen 1 Duellen in der Liga. Also da verzichten sie weitestgehend drauf. Ich habe es ja eben gesagt, sehr spielerisch stark, technisch gut, aber wenig risikogehend in solchen Situationen, führt dann eben auch zu einer, ja, zu mehr, für mehr Kompaktheit, viele sichere Pässe, sodass man sich eigentlich in gute Positionen bringt, wenn man eben zur Chancenkreation oder zu Schüssen ansetzt. Ja, also Anderlecht hat sich ziemlich gut gefangen, ist auch, ja, glaube ich, kommt den Fans natürlich auch sehr zugute. Ich war letztes Jahr ja auch einmal dort im Stadion, habe mir auch das Stadion von Royal Union angeschaut. Das ist schon noch ein sehr großer Unterschied zwischen den beiden Teams. Bei Anderlecht natürlich alles deutlich, deutlich größer und ausgereifter und natürlich auch mehr Fanbase noch vorhanden. Also gerade die Anhänger lechzen da wirklich nach Erfolgen und ja, vielleicht Anderlecht ja nächstes Jahr dann wieder in Europa sehr prominent dabei, und vielleicht auch nochmal mit einem Upgrade, was den Kader dann anbelangt, weil ich finde, dass sie momentan auch das Maximum rausholen.
Prima, dann gehen wir mal zum Meister und zum Pokalsieger rüber, nach Antwerpen, ein bisschen nördlich gelegen von Brüssel. Ja, letztes Jahr Last-Minute-Meistertitel durch Tobi Alderweireld, die meisten vermutlich gesehen, wahnsinnig schönes Tor, und auch ein verdienter Titel, muss man ehrlich sagen, wobei Royal Union auch letztes Jahr schon gar nicht verkehrt dabei war, aber mal sehen. Gerade deshalb finde ich ja diese Meisterschaftsplayoffs so spannend, weil du dann einfach nochmal die Top-Teams am Ende der Saison gegeneinander hast, du hast diese ganzen direkten Duelle. Ich bin jetzt auch in 2, 3 Wochen nochmal in Belgien unterwegs, schauen wir da auch, ja, eben genau diese Duelle an. Da gibt es schon echt immer vieles, vieles zu erleben. Royal Antwerpen, trainiert von Marc van Bommel, ja, dürfen auch die meisten aus seiner Zeit bei den Bayern noch kennen, ist aber eine andere Spielweise als die, die Marc van Bommel selbst an den Tag gelegt hat, sondern ist ein sehr, sehr gesetteltes Kurzpassspiel. Meister Ballbesitz der Liga, kennt van Bommel natürlich von den Bayern. Die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt, grundsätzlich die wenigsten Gegentore. Aufbau eigentlich immer von hinten kurz heraus, spielen einfach wie ein Top-Team. Also kann man gar nicht anders sagen. Hohe Dominanz, die man da ausübt. Gegner wird kaum in die eigene Hälfte reingelassen. Und auch hier, du hast eine gewisse Erfahrung auf dem Feld, die du dann einfach durch, ja, ein paar junge Spieler ergänzt. Jean Boutès, für mich auch einer der besten Keeper der Liga, auch wenn er zuletzt ein bisschen abgebaut hat, aber trotzdem immer noch, ja, auch nah an solchen Kollegen wie Schmeichel dran. Du hast mit Tobi Alderweireld, wie gerade schon angesprochen, einen sehr erfahrenen Innenverteidiger. Mittelfeld eher unerfahren, aber dafür hochtalentiert und vorne drin mit Vincent Janssen, ein Stürmer, der dir letztes Jahr sowohl den Titel gesichert hat, aber auch dieses Jahr schon wieder mit 10 Treffern, einer der besten Torschützen der Liga ist. Ja, also eine sehr, sehr ausgewogene Mannschaft.
Absolut. Und du hast es ja gesagt, gerade wieder bei den entscheidenden Faktoren aus dem Spiel heraus extrem stark. Das wird, glaube ich, auch gerade Marc van Bommel sehr gefallen, weil es eben nicht nur jetzt auf Standards basiert, wie jetzt auch bei vielen anderen Teams, die vielleicht noch besser performen. Vielleicht fehlt ihnen das auch noch ein Stück weit, ohne es jetzt kritisieren zu wollen. Aber ich finde, dass gerade so diese Kompaktheit im Spielerischen ist schon, glaube ich, ja, das große Aushängeschild. Jean Boutès hast du genannt, als Keeper 12x0 gespielt, die wenigsten Gegentore auch pro Spiel, in der Champions League häufig unglücklich gewesen, auch was ich so live von ihm gesehen habe, hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber ja, ihn verfolgen wir jetzt ja auch schon seit einigen Jahren, ist glaube ich schon auch overall gesehen ziemlich unterbewertet, weil über ihn auch kaum gesprochen wird. Den Ballbesitz hast du angesprochen, wer sind für dich offensiv neben Vincent Janssen noch die, ja, die Eckpfeiler in der Mannschaft?
Kann man gar nicht so richtig herauskristallisieren. Ist eigentlich meistens so ein 4-2-3-1-System. Mit Jürgen Ekelenkamp, der auch bei der Hertha kurz unter Vertrag war, der oft auf der 10 spielt, ist jetzt aber kein richtiger Spieler, ist eher so ein Achter, dementsprechend durchs Zentrum geht recht wenig, meistens sehr flügellastig. Da hat man eine gute Auswahl an sehr spannenden, teils auch jungen Spielern. Mikel Ange, Balikwisha, der jetzt so langsam auch mal seinen Vorschusslorbeeren gerecht wird, jetzt in der Saison schon mit 11 Scorerpunkten, auch, ja, hat man echt sehr, sehr viel Zeit rein investiert, dem auch wirklich, ja, mit Geduld diese Zeit dann auch zu geben. Mit Grano Kerk, Chedira Ekdjuke, zwei, ja, Leihspieler aus Russland, muss man mal sehen, ob man die halten kann oder nicht. die vor allem im 1 gegen 1 eine hohe Qualität mitbringen. Jakob Ondrejka, einer meiner Lieblingsspieler in der Liga, der letztes Jahr in Schweden schon für Furore gesorgt hat, für Elfsborg. Jetzt leider mit einem Beinbruch sehr lange gefehlt in der Saison, aber der ist gerade bei Standards, aber auch grundsätzlich aus dem Spiel heraus über 1 gegen 1 Duelle, über Flanken, brutal kreativ und einfach technisch super ausgebildet. Und ich komme natürlich nicht an ihm vorbei. Ich glaube, der, ja, einer der spannendsten, ich nenne es mal so, einer der spannendsten jungen Mittelstürmer weltweit aktuell, George Ilenikena. Da hat man im Sommer nicht schlecht gestaunt, als man den mit gerade mal 17 Jahren, der ist kurz davor erst 17 geworden, für 6 Millionen aus Amiens aus der zweiten französischen Liga geholt hat. Da hat er erst ein paar Profiminuten gesammelt. Steht jetzt schon bei 14 Saisontoren. In der Liga sind es insgesamt 8. Trifft ja fast alle 100 Minuten einmal. Ist ein unglaubliches Gesamtpaket. Ich habe Antwerpen zweimal live gesehen, auch in der Saison. Was der mitbringt, mit 17 Jahren schon 1,85 groß, richtig wuchtig, richtig hohes Tempo, unglaublich guter Abschluss. Und dabei kommt er meist sogar nur als Joker rein für Vincent Janssen. Ja, aber da kann man jetzt schon wirklich drauf wetten, dass der Junge eine absolute Granate wird. Also da auf jeden Fall mal die Notizbücher auf und George Ilenikena reinschreiben, wenn er nicht hoffentlich eh schon drinsteht.
Ja, ich finde, das zeigt auch nochmal dieses überragende Scouting in dem Fall, weil du ja schon gesagt hast, kaum Profispiele gehabt, dann so eine hohe Ablöse ja auch für Antwerpener Verhältnisse rein investiert, da wird man sich schon sehr sicher gewesen sein, auch wenn natürlich ein paar Einnahmen reingekommen sind, aber schon, ich finde, es ist mutig und ich finde, es ist auch gut, dass es jetzt extremst belohnt wird und das jetzt natürlich schon so früh, damit war, glaube ich, kaum zu rechnen, dass er sich so schnell auch etabliert im Team, aber alles richtig gemacht. Royal und Werpen und damit ja auch wieder eine ziemlich gute Saison gespielt und ganz gut auch durchgekommen durch diese Doppelbelastung, wo man ja auch immer ja ein bisschen gucken muss. Man hat natürlich schon ein bisschen abreißen lassen, jetzt zu den Plätzen ganz oben, 1 und 2, aber trotzdem jetzt nach der Hauptrunde, wenn du so möchtest, vor Brügge, vor Genk, vor Gent platziert. Ja, aller Ehren wert, finde ich, und auch gut, dass man da nicht in Schlingern geraten ist, auch wenn es natürlich da ein paar Phasen gibt, wo man vielleicht nicht so ganz zufrieden war mit der Saison.
Genau, dazu vielleicht noch kurz ergänzen, weil du gemeint hast, sehr gutes Scouting, absolut. Im Vergleich zu den anderen Teams in der Liga beschränkt man sich im Scouting im Prinzip auf ja Benelux und Frankreich. Das sind eigentlich die zwei absoluten Zielmärkte. Natürlich kommt da mal so ein Ejuke oder so ein Kerk dazu, die aber ja auch lang in Holland gespielt haben, also die ja, hatte man damals schon garantiert auf dem Schirm, dass es da jetzt nichts Spektakuläres, was man da ausgegraben hat. Und Ondrejka da schon eher eine Ausnahme, der ja aus Schweden kam. Ja, dementsprechend bisschen Umgebung, sag ich mal. Plus vor allem die eigene Jugend, habe ich ja auch schon angesprochen mit Van den Bosch. In der Innenverteidigung Kobe Corbani spielt auch immer mehr jetzt als Rechtsverteidiger. Versucht da so ein bisschen Angele Bataille, der auch aus der eigenen Jugend kommt, vorbeizukommen. Einen möchte ich nur kurz ansprechen, Mandela Keita, zentral defensiver Mittelfeldspieler, der noch auf Leihbasis von Löwen in Antwerpen spielt. Unglaubliches Talent, richtig agiler, dynamischer, defensiver Mittelfeldspieler, trotzdem mit einer brutalen Robustheit, sehr ballsicher, gleichzeitig auch ein richtig guter Balleroberer, extrem hohe Passqualität. Der wird mit Sicherheit gekauft werden, aber auch gleichzeitig verkauft werden im Sommer. Kann man nicht vorstellen, dass man den noch ein Jahr halten kann.
Ja, richtig, richtig spannender Spieler, haben wir auch schon beim einen oder anderen Datenscouting da drin gehabt für unsere Online- und Printpartner. Da kann ich mich gut dran entsinnen, dass wir ihn auch schon mal auf dem Zettel hatten. Und generell, du sagst es, die Entwicklung bei Royal Antwerpen ja auch sehr, sehr positiv. Hab gerade mal reingeschaut, weil ich ja deine Teams jetzt auch nicht im Detail vorbereitet habe, aber die waren ja wirklich vor 2017 jahrelang zweitklassig. Also große Historie, aber zwischen 2004 und 2017 permanent nur unterklassig unterwegs. Also jetzt erst in den letzten Jahren wieder so richtig hochgekommen und dann ja auch stets unter den Top 8 gelandet. Also man hat sich da wieder ganz gut etabliert und ja, auf bessere Füße gestellt als in den Vorjahren.
Ja, etabliert kann man auch über den FC Brügge sagen, die ja ziemlich lang jetzt auch wirklich weit oben dabei waren, auch den einen oder anderen Meistertitel eingesammelt haben, jetzt aber so ein bisschen hinten dran sind, kann man fast sagen, oder? Bringst du damit auch so, ja, ich nenne es mal die nicht ganz ideale Transferpolitik in Verbindung, weil ich finde schon, dass man da ja, den ein oder anderen, ja, Transfer getätigt hat oder auch Spieler im Kader hat, der jetzt nicht so richtig gut eingeschlagen hat.
Ja, genau. Also ich würde bei Brügge das auch stark darauf zurückführen. Du hattest jetzt ja wieder drei insgesamt der wirklich extrem teure Abgänge, wo du viel Geld mit eingenommen hast. Allen voran natürlich Abakar Sylla, der im Sommer nach Straßburg gewechselt ist, für 20 Millionen, Noah Lang ja auch gegangen und Tyon Buchanan zu Inter Mailand. Also man hat wieder sehr, sehr viel Geld eingenommen. Und ja, reinvestiert wurde es vor allem in Igor Thiago, den Angreifer aus Razgrad, der ja auch ziemlich gut funktioniert hat, viele Tore jetzt erzielt, aber auch sehr viele Großchancen vergeben, gehört auch zur Wahrheit dazu, wird jetzt im Sommer ja direkt weitergereicht nach Brentford für stolze 33 Millionen, also der nächste große Transfergewinn, der da ins Haus steht für Club Brügge. Aber wenn man sich anschaut, wer sonst halt gekommen ist mit Hugo Fettlesen, ein solider Spieler aus Bude Glimt, aber auch für 8 Millionen finde ich ihn ziemlich teuer. Michael Skoras für 6, Zinkernagel aus Piräus geholt, der schon ein bisschen älter ist. Im Endeffekt nicht die Riesenqualität jetzt hinzugeführt zum Kader. Man war auch mit dem Trainer jetzt nicht einverstanden, Ronnie Daylor, der jetzt letztes Wochenende gehen musste, gefeuert wurde, Interimstrainer da Niki Heiden, der jetzt die Saison wahrscheinlich zu Ende bringen soll. Ja, also insgesamt finde ich auch einen Kader, der immer noch gespickt ist, ja mit vielen sehr guten Spielern, aber eben nicht mit der ja durchdringenden Qualität, gerade auch in der Defensive, wenn man es jetzt vergleicht eben mit den drei Teams, die gerade über ihnen stehen.
Ja, sehe ich auch so. Im Tor finde ich, dass du schon seit 2-3 Jahren eigentlich was hättest machen müssen. In der Innenverteidigung, ja, hat man eigentlich auch Sylla nicht wirklich ersetzt bekommen, versucht so ein bisschen aufzufangen mit Ordonez, Jonas Bielas, der jetzt zumindest ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, ja. Der aber auch im Vergleich zu Abakar Sylla schon ein bisschen limitierter ist. Auch als ich ihn live gesehen habe, der wirkt schon brutal, ja, starr, einfach sehr, sehr wenig Dynamik drin in seinem Spiel, Mechele auch über seinem Zenit. Und dann hast du eigentlich, ja, die beste Position ist links hinten, wo du mit De Kuyper und Meier zwei Spieler hast, die immer spielen müssen, aber es kann halt nur einer spielen. Also sehe ich genauso wie du, und das zieht sich dann ja durch, auch das defensive Mittelfeld. Balanta, Otasovi, die ja eigentlich keine Rolle spielen, hinten rechts spielt gefühlt auch seit 10 Jahren Dennis Odoi, der halt auch kein Rechtsverteidiger ist. Ja, gehe ich voll mit.
Ja, genau. Also das ist so die das große Problem, und ich finde auch, dass gerade im Zentrum fehlt dir so ein bisschen diese ja klare Zweikampfstärke, diese Überlegenheit, gerade auch durch den Sylla, der das natürlich reingebracht hat. Spielers ganz auffällig, dass er extrem stark und auch genau ins letzte Drittel spielt, also dafür absolut zu gebrauchen ist, aber dann mit Mechele neben ihm jetzt auch nicht den ultra physischen Verteidiger hat. Das ist aus meiner Sicht eins der Probleme. De Kuyper, letzte Saison ja überragend gewesen für Westerlo, ist jetzt zurückgekehrt, wurde nicht verkauft. Man hat ihn versucht einzubauen. Es hat so semi funktioniert, würde ich mal sagen. Du hast es angesprochen, die Konkurrenzsituation Meier. De Kuyper zum Teil ja invers eingesetzt worden als Rechtsverteidiger in einigen Spielen. Natürlich auch, ja, hat in seinem Spiel nicht unbedingt gut getan, um es mal vorsichtig zu formulieren, der auf der linken Seite vor allem über Flügelläufe kommt, über Flanken, auch sehr viele Tore vorbereitet hat in der Vorsaison, was natürlich dann, ja, aus vollem Lauf mit dem rechten Fuß nicht so gut möglich ist wie mit dem linken, muss man auf jeden Fall sagen. Ansonsten, Mannschaft extrem stark bei zweiten Bällen, das muss man ihr zugute halten, da klar das beste Team der Liga, auch einen sehr hohen Expected Goals Wert erzielt, so von den Offensivspielern, Skov Olsen aus meiner Sicht sehr underrated, trotz seines hohen Marktwerts, würde ich mal sagen, man spricht nicht so oft über ihn, aber gerade seine Carries, seine progressiven Läufe extrem gut, sorgen für sehr, sehr viel Torgefahr. Und auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich eine komplette Saison mal von Antonio Nusa, der auch immer wieder mit Verletzungen ja zu kämpfen hat, somit ja auch noch nicht gewechselt ist, was ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist, glaube ich, für Club Brügge. Den Norweger wird man logischerweise nicht lange halten können mit 13 Dribblings pro 90 Minuten. Klar der beste Spieler in der Kategorie und ja auch auf dem Sprung in die Premier League.
Ja, Antonio Nusa haben wir auch schon oft drüber gesprochen, finde ich ja auch unglaublich von seinen Anlagen. Waren jetzt 6 Scorerpunkte in 1000 Minuten. Ist natürlich auch nicht brutal viel, ja. Aber ich finde, wenn er auf dem Feld steht, auch als ich im Stadion war, wurde er auch eingewechselt, da merkst du einfach, es kommt so ein Spieler aufs Feld, wo der Gegner einfach Angst hat, dass der jetzt einfach da ist. Hab ihn ja auch bei der U21-EM gesehen, auch da, es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, ist einfach ein richtig, richtig cooler Spieler. bin echt mal gespannt, wie das mit seiner Verletzungsgeschichte weitergeht. Sollte er eigentlich im Winter nach Brentford gehen. Die haben dann ja nochmal nachverhandeln wollen, weil bei Medizincheck Dinge aufgetaucht sind, die jetzt nicht so positiv waren. Ja, hoffe, das macht ihm für eine große Karriere keinen Strich durch die Rechnung.
Bin ich bei dir. Ich finde, der große Unterschied zwischen Anderlecht, die ja mehr Teamplay haben als Club Brügge, ist auch der, dass Brügge insgesamt 11 Tore erzielt hat nach erfolgreichen Dribblings, damit auch klar die Ligaspitze abbildet. Skov Olsen habe ich genannt, Nusa habe ich genannt, Ferran Jutla kann man hier auch noch mit reinzählen. Alle Spieler, die ja wirklich über ihr Dribbling vor allem kommen und eher weniger als über ihre Passstärke. Und ich finde, das ist auch was, was dir gerade auf den Flügelpositionen schon ein Stück weit abgeht, weswegen sie auch viele Punkte nicht holen konnten, auch gerade gegen kleinere Teams jetzt in der Saison teils Probleme hatten, dann im letzten Drittel Räume zu finden oder auch Lösungen zu kreieren, weil eben sehr vieles dann eben auf Igor Thiago ausgerichtet ist. Und wenn der eben seine Chancen nicht nutzt, ich habe es angesprochen, dann stehst du manchmal dann auch mit einem Unentschieden da. Trotzdem auch nicht alles schlecht gewesen jetzt in der Saison. Viele Angriffe ja durchs Zentrum versucht durchzuführen, dann eben auf die Außen gespielt. Und sobald du ja diesen durchdringenden Erfolg hast und eben Spieler hast, die in Form sind, die auch ein gutes Spiel absolvieren, dann natürlich Club Brügge mit einigen ja Individualisten einfach ausgestattet, die solche Spiele auch entscheiden können. Und das ja wird man, denke ich, auch in der nächsten Transferperiode dann durchaus auch wieder sehen, dass der ein oder andere den Verein dann wieder verlassen wird und du somit auch ja dich ein bisschen, glaube ich, schwer tust, erneut diese Qualität wieder aufzufangen, gerade wenn du es eben nicht in die Champions League auch schaffst.
Ja, Individualisten ist ein gutes Stichwort. Habe ich auch immer so im Kopf, wenn ich an Brügge denke, dass es nicht so richtig ein Team ist wie jetzt sowas wie Antwerpen beispielsweise. Da sehe ich schon einen gewissen Unterschied. Bei Thiago bin ich auch mal echt gespannt, wie der sich in England machen wird. An sich vom Körper perfekter Fit. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Brügge-Fans traurig waren, dass der für diese Ablöse da hinverkauft wurde, weil da schon auch ja viel von Chancenwucher etc. gesprochen wurde.
Ja.
Und das gehört natürlich, wie du richtig gesagt hast, bei ihm auch einfach zur Wahrheit dazu. Und ich glaube auch nicht, dass der einen Ivan Toney wirklich ersetzen kann, wenn er denn im Sommer geht. Aber wir sehen weiter und schauen mal auf ein anderes Team mit Cercle Brügge, die genauso ja wie auch Brügge im Sommer wieder ja große Stadtrivale den Mittelstürmer verlieren werden. Also ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit, bis da jetzt wirklich jemand mal die Millionen für Kevin Denke auf den Tisch legt von Cercle Brügge. Tabellenfünfte, über die wir jetzt sprechen, haben sich ja am letzten Spieltag noch in die Meisterschaftsplayoffs reingeschoben. Da gibt es jetzt 3 Teams mit 47 Punkten. Gent ist da so der ja traurige Dritte, sag ich mal, die dann nur auf Platz 7 gelandet sind und jetzt in den Conference League Playoffs spielen müssen. Ja, Kevin Denke wird aktuell mit Dortmund in Verbindung gebracht, was ich ganz spannend finde. Würde da ja schon eine ähnliche Rolle auch ausfüllen können, wie es Niklas Füllkrug aktuell macht. Muss man mal sehen, ob das hinhaut, weil natürlich das Spiel bei Cercle Brügge komplett auf ihn zugeschnitten ist.
Ja, du hast mich im Vorgespräch gefragt, was ich glaube, welches Team so das spannendste ist in der Liga. Ich habe wie aus der Pistole geschossen mit Cercle Brügge geantwortet und das nicht nur aufgrund von Kevin Denke, den du jetzt angesprochen hast. Ich finde, bei ihm sieht man extrem stark, dass das Spiel jetzt diese Saison noch deutlich mehr auf ihn ausgerichtet ist als in der letzten. Also letzte Saison hat er ja zusammen mit Ayasu Eder gestürmt, der nach Rotterdam. Monaco gegangen ist, ne? Rotterdam gegangen ist. Jetzt in der aktuellen Saison ist halt ja deutlich mehr auf ihn ausgerichtet. Er kommt zu extrem vielen Abschlüssen und er ist auch einfach sehr, sehr effizient vorm Tor. Also insgesamt ja extrem torreich unterwegs und 4 Spieler, darunter ja Igor Thiago, haben mehr Torchancen vergeben als er, obwohl er ja sehr viele hatte. Ich finde auch, das zeigt seine Qualität, dass er ja da wenig auch hat liegen lassen in der aktuellen Saison und Cercle hat natürlich extrem von ihm profitiert offensiv, die ja vor allem über die Defensive bestechen. Und da bin ich sehr gespannt auf deine Zahlen, die du mitgebracht hast, weil da gibt es einige.
Ja, gar nicht mal jetzt nur die Defensive an sich, sondern grundsätzlich das ganze Verhalten gegen den Ball ist einfach brutal stark. Für mich Miron Muslic, der Trainer, ein Österreicher, 41 Jahre alt, auch ein richtiger No-Name. Der wurde hier vor einem halben Jahr ungefähr mal, als die Nagelsmann-Geschichte beim DFB begann, auf einmal mit dem DFB in Verbindung gebracht und ich dachte mir, wo zum Teufel kommt das Gerücht denn jetzt her? Weil ich davor und jetzt auch danach noch nie irgendwas in der deutschen Presse über Miron Muslic gelesen habe. Ja, aber schon wirklich ein ganz, ganz interessanter junger Trainer, der einfach eine ganz klare Struktur mitbringt. Ist in meinen Augen der hochintensivste Fußball in komplett Europa,
Ja.
den man spielt. Man hat den geringsten PPDA-Wert, das heißt, man steht am höchsten von allen Teams der Liga, auch die höchste Defensivkette. Man hat die höchste Pressing-Intensität, die höchste Pressing-Effizienz in allen Top 15 Ligen Europas. Also das mit Abstand pressingstärkste Team überhaupt. Und schafft es einfach ganz oft mit extrem vielen Zweikämpfen, mit richtig hoher Aggressivität, Intensität, körperlicher Härte, und auch ziemlich vielen Fouls, den Gegner einfach vom eigenen Tor fernzuhalten. Und dann nach Balleroberung einfach unglaublich schnell umzuschalten. Auch hier spannender Wert. 50% aller Pässe außerhalb vom eigenen Drittel spielt man vertikal. Auch hier mit Abstand das beste Team sowohl in der Liga, aber auch in den Top 10, Top 15 Ligen. Und schafft es einfach immer wieder direkt hinter die Kette zu kommen, direkt ja, ins Angriffsdrittel reinzukommen. Dort setzt man dann Denke in Szene und der finisht. Also ein Spiel, was nicht darauf ausgelegt ist, den Ball zu haben, hat auch mit den geringsten Ballbesitz überhaupt in der gesamten Liga. Aber schaffen es einfach durch dieses Umschaltverhalten, was einfach so unglaublich stark ist, weil es eine ganz klare Struktur ist. Man macht es nicht einfach nur ab und zu, sondern der Fokus ist komplett darauf ausgelegt, dem Gegner den Ball zu geben, den Gegner ein bisschen kommen zu lassen, dann sofort zuzustechen im Pressing, den Ball zu erobern und dann direkt umzuschalten. Und ja, am Ende trifft Denke.
Ja, also das Pressing-Spiel von Cercle, ich finde es unfassbar. Also es gibt auch kein Team, das du vorbereitet hast, zu dem ich mir mehr Zahlen aufgeschrieben habe, außer zu Cercle Brügge. Ich will ja ein, zwei noch nennen, weil vieles hast du jetzt schon gesagt. Es sind über 300 Zweikämpfe, die man pro Spiel führt. Mit Abstand die meisten aus der kompletten Liga. Dazu sind insgesamt 125 Balleroberungen im Schnitt. Zweitbester Wert, um es einzuordnen, Royal Union mit 99. Also ich spreche hier wirklich von dem Schnitt. Und das finde ich einfach so unfassbar, dass man da gar nicht groß Unterschiede macht und einige Spiele hat, wo das vielleicht extrem aussieht und bei anderen, wo es dann deutlich in die andere Richtung geht. Nein, es ist wirklich konstant über die ganze Saison hinweg. Und man schafft es einfach dadurch, ja, das gegnerische Aufbauspiel massivst zu zerstören. Also das finde ich ist einfach so die Riesenschlussfolgerung daraus aus den Punkten, die du genannt hast. Hohes Pressing, Intensität, Effizienz. Am Ende des Tages ist die gegnerische Passquote um 18% schwächer, wenn sie gegen Cercle Brügge spielen. Und den Wert gibt es in den Top 15 Ligen kein einziges Mal. Also es ist wirklich die Mannschaft, die es am besten schafft, das gegnerische Aufbauspiel, ja, zu brechen, zu zerstören und halt den eigenen Spielstil komplett durchzusetzen. Downside von der ganzen Geschichte ist aus meiner Sicht vor allem, dass sie extreme Probleme haben, wenn sie in Rückstand geraten. Also da fehlt dann schon ein Stück weit die Spielidee. Was machst du, wenn du da gar nicht dieses permanente Wechselspiel erzeugen kannst, wenn der Gegner nicht unbedingt muss? Dann hast du extreme Probleme, Rückstände aufzuholen. Nur 4 Punkte geholt nach einem Rückstand, mit einer der schwächsten Werte der gesamten belgischen Pro League.
Ja, liegt vor allem ja auch dran, weil man mit dem Ball ja nicht besonders stark ist. Sind auch mit Abstand die meisten Ballverluste der Liga, weil man einfach dieses hohe Risiko immer wieder geht. Der Fokus liegt einfach drauf, ich will schnell umschalten, ich will den Risikopass spielen. Ja, aber natürlich hast du jetzt auch als Cercle Brügge nicht die Qualitätsspieler auf den meisten Positionen, die das am Ende des Tages dann auch können. Ja, und dementsprechend verlierst du den Ball schnell. Kannst du den anderen natürlich auch schnell wiederholen. Also bekommst viele Optionen, aber auch dein Pressing, ich sag's mal, zu trainieren. Muss man auch mögen und man muss auch die richtigen Spieler dafür haben, so einen Fußball auch spielen zu können. Aber gerade wenn man auf den Kader schaut, sieht man schon, dass man zum Beispiel mit Hugo Seke, der aus Freiburg geliehen ist, mit Felix Lamarechal, den man vom ja, Schwesterclub aus Monaco geliehen hat, oder auch mit Leonardo Lopez einfach Spieler hat, die über so eine hohe Intensität verfügen, dass sie das auch problemlos so spielen können. Und dann hast du halt auch offensiv Spieler wie Kapitän Thibaut Sommers, der auch ziemlich underrated ist, dessen Werte auch nicht so besonders gut sind. Der so ein bisschen spielt wie Emedin Demirovic in Augsburg, der auf
Ja,
dem Flügel
White
spielt.
Target Man.
Ja, White Target Man ist auch ein schönes Wort. Sehr wuchtiger Flügelstürmer, auch ohne das große Tempo ausgestattet, aber ein unglaublicher Kämpfer und Leader. Und so sieht man, dass einfach der komplette Kader darauf ausgelegt ist, einfach mit einer hohen Aggressivität zu agieren. Auch die Defensive Popovic, Ravic, die zwei Innenverteidiger, auch noch eine ganze Ecke aggressiver jetzt auch als Jesper Daaland. Der tut mir da manchmal so ein bisschen leid, weil der eigentlich schon mit dem Ball auch ganz gut was anfangen könnte. Aber der löst dann halt viele Geschichten in der Luft, während die anderen beiden vor allem am Boden mit vielen Tacklings agieren. Also schon wirklich ganz, ganz spannend. Und damit man eben nicht über Spieler wie Popovic oder Ravic aufbauen muss, spielt man nur 7% seiner eigenen Abstöße kurz. Auch hier mit Abstand der geringste Wert ligaweit. Valesson, der 27-jährige Brasilianer, der schlägt im Prinzip alles lang. Und da passt natürlich gut, dass man vorne drin mit Kevin Denkin einen Stürmer hat, der zwar nur 1,81 groß ist, aber der so bullig und robust ist, dass er trotzdem in fast 10 Zweikämpfe in der Luft geht pro 90 Minuten, aber auch hier eben sehr oft den Ball dann nicht erobert und auch hier hat man dann wieder diese Ballverluste, aber dann hat man den Ball zumindest schon mal im letzten Drittel und kann den Gegner dann da schön stressen und unter Druck setzen.
Und dazu eben auch ein Keeper, den du gerade angesprochen hast, der auch eine sehr starke Bilanz hat bei den Prevented Goals, also der auch noch ein paar Gegentore sozusagen wegnimmt. Und ich würde mal die These aufstellen, dass Cercle Brügge rein von der Spielstärke her schwächer einzuordnen ist als alle Teams, die jetzt gleich noch kommen. Also ich würde sagen, alle Teams aus den Top 9 außer Cercle sind rein spielerisch stärker, aber du hast halt einfach diesen riesen Pluspunkt, wie du eben gegen den Ball agierst und das, ja, wie du schon gesagt hast, stark auf den Trainer zurückzuführen, Top-Kader-Zusammenstellung, um genau das umzusetzen, um damit eben auch erfolgreich zu sein. Und auch da bin ich bei dem Punkt, dass ich sage, ähnlich wie Anderlecht wird bei Cercle gerade das Maximum ausgeschöpft aus dem Potenzial, was die Mannschaft in sich trägt.
Absolut. Also kann mir dann auch nicht vorstellen, dass man nächstes Jahr nochmal in den Meisterschafts-Playoffs dabei ist. Dann wird man sich wieder irgendwo auf ja, Platz 7 bis 10 irgendwo einsortieren, wo man auch ja in Anführungsstrichen hingehört. Aber gerade denke ich, ist 23 Tore, die kann man natürlich nicht einfach sich irgendwie aus dem Leib schnitzen. Und du siehst halt, dass dahinter kaum was nachkommt. Letztes Jahr war es Ueda, der viel getroffen hat, da war Denki eher noch der Vorbereiter. Jetzt Fokus voll auf Denki, wie du richtig gesprochen hast, richtig erzählt hast. Nachfolger von Denki soll Felipe Augusto werden, den er für 3 Millionen von Corinthians geholt hat. Junger Brasilianer, der ja ein bisschen anderer Stürmertyp ist, ein bisschen mehr Tempo auch noch ausgestattet. Da hat man direkt die Nummer 10 gegeben, finde ich auch sehr mutig. Aber da sieht man auch so, weil ich vorhin gemeint habe, ja, die Transferstrategie von ja, Teams wie Antwerpen, die sind eher so ein bisschen zurückhaltend. Aber hier hast du mit Felipe Augusto einen Spieler, der aus Brasilien kam, und mit Alan Minda, der von Independiente del Valle kam, aus Ecuador. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Brutal gute Jugendarbeit, die man da leistet. So den Spieler, der jetzt gerade in den letzten Wochen auch dafür gesorgt hat, dass man sich für diese Meisterschaftsplayoffs qualifiziert hat. Insgesamt 12 Scorerpunkte, meist vom rechten Flügel aus. Und 7 von diesen 12 Scorerpunkten seit Anfang Februar erzielt. Extrem spannender Tempo-Dribbler. Der bringt echt nochmal gut Gefahr rein. Und alle 5 seiner Assists hat er eben zu Kevin Denke gegeben. Also die beiden im Duo Minder Denke. Ja, könnten dann, glaube ich, auch direkt am ersten Spieltag der Meisterschaftsplayoffs auch im Derby den FC Brügge aufmischen. Da bin ich auch wieder im Stadion und da freue ich mich jetzt schon drauf.
Wollte ich gerade sagen, im Stadtderby geht es sicherlich rund und hiermit ja auch wieder ein Prinzip der Kaderplanung erfüllt. Felipe Augusto verpflichten, bevor Kevin Denke verkauft wird. Auch hier wieder ja exzellent gelöst, wie ich finde, weil du halt dann ja ihn so ein bisschen aufbauen kannst, ihn in Form bringen kannst. Er kann sich schon mal ein bisschen dran gewöhnen an das Level in Belgien und jetzt bist du halt in der Lage, dann für Denke eine schöne Ablöse mitzunehmen. Die Marktwert-Updates kamen ja übrigens heute, als am Tag unserer Aufnahme bei Transfermarkt, Denke da auch extrem gestiegen, jetzt bei 13 Millionen, also es wird auch eine Millionenablöse geben und für den BVB auf jeden Fall teuer sollte der Weg für Denke in die Bundesliga führen.
Prima, Mats, dann lass uns die Meisterschafts-Playoffs komplementieren mit der KLC Gang.
Komplettieren, ja.
Komplettieren, habe ich gesagt. Die so ein bisschen underperformen in meinen Augen aktuell. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, aber auch hier, ja, mir fehlt vor allem ein richtig guter Stürmer vorne drin.
Ja, absolut. Also generell bei Genk ja ein Spieler extrem im Fokus, der auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Mannschaft mit die meisten Chancen kreiert in der gesamten Liga und auch den zweitwertvollsten Kader stellt, hängt alles viel mit Bilal Elkanous zusammen. Zweitmeiste Expected Assist in der Saison kreiert, 13 Großchancen insgesamt, also der offensive Mittelfeldspieler mit ja, einem unfassbaren Skillset ausgestattet und finde ich sogar ein recht seltener Typ heutzutage, so ein wirklich sehr klassischer Spielmacher, der viele Steckpässe spielt, der extrem kreativ ist, immer sich in engen Räumen bewegt und ich finde, dass diese Art von Talent ist ja auch deswegen so begehrt, weil es sie so selten gibt. Diese Musialas, Wirtzes dieser Welt sind doch ja deutlich weniger vorhanden als noch vor ein paar Jahren und Elkanu eben trotzdem ja auch defensiv ein Spieler, der gerne mal nachsetzt und der sich jetzt auch nicht zu fein ist, Zweikämpfe zu führen.
Ja, finde ich spannend. Man könnte meinen, du hast die gleichen Geschichten gelesen in der Vorbereitung wie ich. Auch über Elkanush habe ich auch des Häufigeren jetzt schon gelesen, wie auch ja zum Beispiel auf Twitter Leute geschrieben haben, ja, ist ein ganz seltener Spieler, weil es einfach so ein richtiger Spielmacher noch ist. Für mich auch noch jetzt mehr ein Spielmacher wie jetzt so ein Musiala zum Beispiel. Ja, aber am Ende des Tages wird einfach dieser Fußball immer dynamischer. Es gibt selten auch diesen reinen Spielmacher-Typen und da bin ich auch mal gespannt. Bei eben Spielern wie Flo Wirtz, wie auch bei Bilal Elkanush. Was machst du denn, wenn du ein Team hast, was ohne Spielmacher spielt, du aber so einen
Ja.
Spieler holen willst?
Bin ich auch sehr gespannt. Also gerade dieses, um hier mal kurz einzugreifen, dieses 4-2-3-1-System, meinetwegen auch ein 3-4-1-2 würde ja auch funktionieren. Also du brauchst halt diese klassische Zehnerposition in deiner Mannschaft, damit du den Spieler auch bestmöglich einbauen kannst. Weil ich finde gerade Elkanus auf so einer Achterposition wäre halt auch wieder ein bisschen eingeschränkt, weil er natürlich dann eher auf einer Seite ein bisschen tendiert, sich im Zentrum nicht so frei bewegen und anbieten kann und dadurch ja auch ja, so ein bisschen die Statik, glaube ich, verloren geht. Also ähnlich wie bei einem Flo Wirtz ist ein guter Vergleich eigentlich, den man daran ziehen kann.
Absolut, und wir sprechen ja auch gleich noch über Gent, das mit Hong-Yoon Suk, einen ähnlichen Spieler, der eigentlich auch am besten auf der 10 ist. Also die gibt es in Belgien schon immer mal wieder, diese Spielertypen. Ja, aber da musst du eben sehen, ob die dann ähnlich wie jetzt so einen Theo Leoni zum Beispiel bei Anderlecht so ein bisschen defensiver auf einer Achterposition auch eingesetzt bekommst oder ob das halt nicht funktioniert. Aber grundsätzlich, ja, gebe ich dir voll recht. Und gerade da, ja, wenn Kanu dann vermutlich im Sommer ja weg ist, auch hier wird Dortmund als möglicher Abnehmer gehandelt, mit Konstantinos Karasetas, jetzt schon einen brutalen, spannenden Spieler auch in der Hinterhand. Also grundsätzlich die Durchlässigkeit, zumindest in den Profikader, ich spreche jetzt nicht von der ersten Elf, aber zumindest die Durchlässigkeit in den Profikader, in Genk schon ganz ordentlich gegeben. Da spielt ja auch die zweite Mannschaft in der zweiten Liga. Ja, aber grundsätzlich ein Team jetzt ohne die absoluten Unterschiedsspieler auf den meisten Positionen, also Elkanush, vielleicht noch Brian Heinen, sind ja schon so mit die einzigen, würde ich jetzt mal behaupten, aber du hast dich ja tiefer mit dem Team beschäftigt, hol uns da gerne mal ab.
Ja, das Problem ist ja, dass die Unterschiedsspieler fast durch die Bank weg abgegeben wurden. Also Mike Tresor in der Vorsaison überragend gewesen, nach Burnley gewechselt. Joseph Painzel auch noch weggekauft worden, jetzt im Winter ist in die MLS gegangen. Munoz, der Rechtsverteidiger, vor Vertragsende zu Crystal Palace abgewandert. Also das waren ja schon mal drei absolute Qualitätsspieler. Arteaga hat man links hinten verloren, Preciado auf der Rechtsverteidigerposition. Also man hat hier schon einige Spieler ja, hat ziehen lassen, die zumindest mal erweiterten Stamm gehört haben, was jetzt auch in der aktuellen Saison für ja so eine Übergangssaison bei Genk irgendwo gesorgt hat. Also du hast jetzt diesen Elkanus, der komplett durchgeschossen ist, wo man glaube ich auch sehr froh drüber ist, weil ich glaube, ohne ihn sähe das Ganze in der Tabelle auch ein ganzes Stück anders aus, weil du eben nicht diese ja klassischen Platzhirsche auf dem Feld hast, wo du einfach weißt, was du bekommst, sondern du hast viele Spieler, die halt sehr viele Formschwankungen haben. Da würde ich auch Christopher Bonsubar reinzählen, der für rund 5 Millionen aus Sarpsborg gekommen ist. Wir haben ihn ja auch bei unserem Instagram-Account vorgestellt, hat mit seiner Dribblingsstärke kein bisschen eingebüßt, auch jetzt wieder fast 10 Dribblings pro 90 Minuten, aber auch schon drei rote Karten gesehen in der aktuellen Saison. Also hier auch zum Teil sehr übermotiviert, jetzt auch am Wochenende wieder vom Platz geflogen, was so ein bisschen auch, finde ich, unterstreicht, dass du einfach viele Leistungsschwankungen hast, auch bei einem Aliou Fadera, der gekommen ist im Sommer, Luka Ojan würde ich hier nennen, Ait El Hadj, der auch so ein bisschen stagniert in seiner Entwicklung vorne, Aro Kodare, der schon auch seine Highlight-Spiele mal drin hat, wo er auch einen Doppelpack liefern kann, aber auch nicht so beständig ist wie andere Stürmer. Und da finde ich, ist dann einfach der Unterschied da, dass fast alle Teams, die drüber stehen, mindestens einen Stürmer haben, der sehr zuverlässig trifft oder einen Flügelspieler. Und der fehlt bei Genk einfach ganz extrem, sodass deine einigermaßen gefestigte Defensive aus Van der Voort im Tor, Cuesta und McKenzie in der Innenverteidigung und davor eben Chrusovski, der Slowake und Brian Hein, den du angesprochen hast. Die sorgen zwar für Stabilität, aber ja, bieten dir natürlich auch offensiv kaum wirklich ja einen Mehrwert, dass du die Offensive dadurch entlastet bekommst.
Ja, gehe ich so mit. Onuachu und Ito, auch Lukumi kann man auch noch nennen, die im Sommer davor ja schon gewechselt sind. Ja, Onuachu hat man seitdem nicht richtig ersetzt bekommen. Jetzt hat teilweise auch mit Yrassor vorne drin gespielt, der aber auch immer wieder mal verletzt fehlt. Also ja, ich glaube, da kann man auch fast einen Deckel drauf machen. Da gibt es nicht so besonders viel zu holen, nicht so besonders viele spannende Spieler, die jetzt auch im Sommer den nächsten Step machen könnten.
Ja, also es fehlt einfach ganz klar so diese Vollstreckerfähigkeit, um einfach auch, ja, auch die Scorer von El Canous nochmal deutlich in die Höhe zu treiben, weil das wäre aus meiner Sicht schon möglich gewesen in der aktuellen Saison. Und ich glaube, er wird auch einer der wenigen sein, der ja kaum zu halten ist jetzt nach der Saison. Van der Voort wird ja nach Leipzig gehen, das steht auch schon fest. Da hat man mit Van Kronbrugge aber auch schon ganz gut vorgesorgt, der auch notfalls natürlich spielen kann. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt auf die Transferpolitik von Genk im Sommer, weil ich glaube, dass man sich hier einen Gefallen tun würde, wenn man wirklich den ein oder anderen Peak-Spieler reinbekommt, der zumindest mal für die belgische Pro League über ein sehr gutes Format verfügt.
Von Genk nach Gent zum Team, was genau die gleichen Vereinsfarben hat, was genau oder fast genau gleich heißt. Immer noch in meinem Kopf teilweise Verwirrung drin, obwohl ich genau weiß, wer bei wem spielt, genau weiß, welches Stadion wo ist. Aber trotzdem einfach ja zu ähnlich die beiden Clubs. Ja, wir haben über fehlende Abschlussstürmer gesprochen. Ich glaube, da ja kann man auch direkt schön überleiten mit Gift Orban. Mit Hugo Kuipers, zwei der absolut besten Stürmer in der Jupiler Pro League in den letzten Jahren, beide verloren, beide im Winter verloren. Und das am Ende des Tages wohl auch dann der ausschlaggebende Punkt, warum es dann nicht für die Meisterschaftsplayoffs gereicht hat.
Ja, bin ich bei dir. Also generell ja einige Abgänge, die du schon beschrieben hast. Vier an der Zahl ja jetzt innerhalb des letzten Jahres für über 10 Millionen gewechselt, was ja auch die Qualität ein Stück weit unterstreicht, die diese Spieler zum einen mitgebracht haben und zum anderen ja auch schon gezeigt haben in der Liga. Aber trotzdem auch auf der anderen Seite viele talentierte Spieler, die dazugekommen sind. Also ich finde eigentlich den Kader von Gent brutal spannend. Aber ich glaube, dass er einfach Zeit braucht, um zusammenzuwachsen. Und leider kamen jetzt auch einige der Transfers im Winter zustande und haben so ein bisschen ja die Teamhierarchie und auch die Teamchemie ein bisschen auseinandergebracht. So zumindest war das jetzt so mein Anknüpfungspunkt zu Gent. Aber du hast dich damit ja noch deutlich intensiver beschäftigt. Deswegen schieß mal los. Wo siehst du die Probleme?
Ja, sie haben es an sich auf dem Transfermarkt gar nicht so verkehrt gelöst. Also Hugo Kolpers ist natürlich in den letzten Jahren richtig gut getroffen, waren jetzt aber auch nur 6 Tore in der laufenden Saison. Man hat da jetzt 12 Millionen von Chicago Fire für bekommen. Das ist schon absolut in Ordnung, den dann auch ziehen zu lassen. Malik Fofana, 17 Millionen nach Lyon. Brutal spannendes Talent, richtig guter Flügelstürmer auf links. Aber auch hier 17 Millionen für einen Spieler, der bei dir nicht mal Stammspieler war. Ist schon auch okay. Gerade so die Gift-Orban-Situation, ja, haben sie unglücklich gelöst. Da war ja das Problem, oder man hat Gift-Orban ja letzten Winter geholt, hat in der Rückrunde brutal gut getroffen, ja wirklich teilweise 10 Spiele am Stück. Tisaudali dabei mit einer Kreuzbandverletzung raus gewesen, der ja der ja, Heißbringer schlechthin ist in Gent. Der kam jetzt im Sommer wieder zurück. Dann hat man oft mit Kuipers und Tisaudali gespielt, wie man es schon vor der Orban-Verpflichtung gemacht hat. Orban saß auf der Bank, war unzufrieden, ist dann im Winter jetzt auch nach Lyon gegangen für 12 Millionen, weil er eben keine wirkliche Spielzeit mehr gesehen hat. Ja, und jetzt sind halt Kuipers und Orban weg und jetzt hat man eigentlich nur noch Tisaudali vorne drin, der halt eigentlich auch kein richtiger Mittelstürmer ist. Der hat zwar jetzt auch schon 10 Treffer erzielt in der Saison, aber ist eigentlich mehr so eine hängende Spitze, zweite Spitze. De Portre komplett über dem Zenit, den kannst du eigentlich auch nicht mehr gebrauchen. Ja, und so hat man dann eben auch damit begonnen, vor allem Momodou Sonko vorne in die Spitze reinzustellen. Unglaublich spannender Linksaußen eigentlich, der aber direkt die Neun bekommen hat, jetzt auch immer wieder als Stürmer gespielt hat. Und vorne für Tore sorgen soll, aber eigentlich mehr so ein, ja, Dribbler, der auch gerne ausweicht auf die Flügel. sehr kreativer Spieler und somit hat man eigentlich nicht so eine richtig gute Boxbesetzung. Das ist in den letzten Wochen gerade so das Problem gewesen. Und dazu kommt, dass man gerade im defensiven Mittelfeld durch die vielen Verletzungen von Sven Kums, dem Kapitän, auch nicht so richtig in Stabilität reinbekommen hat. Da nur mit Julien Desart, der zwar als Abräumer unglaublich gut funktioniert, extrem hohe Zweikampfwerte aufweist, aber da auch so ein bisschen diesen guten Nebenmann vermisst, sag ich mal, gerade weil man Hong meistens ein bisschen offensiver aufstellt auf der 10. Ja, also die Kaderplanung nicht ganz ideal gewesen, grundsätzlich aber ein solides Team, was aber auch am Ende des Tages die Meisterschaftsplayoffs auch verdient, ja, verpasst hat, weil es eigentlich eine Überperformance war, weil man aus dem Spiel heraus zu wenig kreiert hat. 15 Standardtore haben das Ganze so ein bisschen besser aussehen lassen, als es eigentlich war.
Bin ich bei dir, aber ich finde, das muss man auch ein bisschen dem Trainer anlasten, mit Hein van Haasbroek, ein sehr erfahrener Mann mit seinen jetzt 60 Jahren, dessen Vertrag ja ausläuft, wo ich dir auch schon, glaube ich, vor ein paar Tagen geschrieben habe, dass ich denke, dass man da auch mit einem neuen Impuls gehen wird, jetzt in einer neuen Saison. Vielleicht ist das sogar ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, okay, man stellt hier ein bisschen um, weil ich finde, an und für sich, wenn du jetzt dieses zentrale Mittelfeld so halten kannst, ja, Sven Kums fehlt enorm mit seiner Verletzung, aber ich finde die Kaderstruktur dort eigentlich ideal. Also ich finde, du hast Desart im besten Alter, du hast Hong, der noch jung ist, aber auch jetzt schon einige Jahre Pro-League-Erfahrung hat und gespielt hat und auch auf einem sehr hohen Niveau ja spielt, ein unglaublich intensiver Spieler, den du da drin hast. Du hast mit Omri Gandelmann nochmal einen hochtalentierten dazu bekommen aus Israel, der jetzt ein bisschen Anpassungszeit brauchte, und hast mit Peter Gerkens noch einen erfahrenen Pro-League-Spieler dazu bekommen, auch im Peak-Alter. Also ich finde auch gerade, eigentlich ist diese Zusammensetzung sehr gut und auch sicherlich nicht das Hauptproblem, bin ich der Meinung, sondern schon eher die Punkte, wie willst du Chancen kreieren? Das könntest du zwar über Sonko machen, machst es aber nicht, weil du ihn halt zentral siehst und wahrscheinlich einen ähnlichen Plan verfolgst wie Royal Union mit Amura, der ja auch zum Teil auf dem Flügel gespielt hat in der Schweiz und jetzt noch deutlich stärker in diese mobile Stürmerrolle reingerückt ist. Aber ihn kannst du natürlich nicht als alleinige Spitze wiederum bringen. Tissot Dali ist aber auch nicht dieser Targetman, wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass da einfach die Zusammenstellung nicht ideal ist und du eigentlich auch schauen müsstest, dass du mit klaren Flügelspielern agierst, bin ich der Meinung, wo dann auch wieder eine Kaderstelle so ein Stück weit offen ist. Also ich glaube, mit ein paar Nachjustierungen im Sommer kann der Kader von Gent brutal spannend werden in der nächsten Saison. Es kann aber auch dazu führen, dass du jetzt einen Hong beispielsweise abgibst und vielleicht noch jemanden aus dem Abwehrverbund und dann ja auch vielleicht sogar dich in die andere Richtung entwickelst. Also ein bisschen ein Club am Scheideweg, den ich jetzt auch sehr gerne beraten würde an der Stelle.
Ja, absolut. Vielleicht noch so ein bisschen auf die Defensive gehend. Ja, Okumu nicht so richtig gut ersetzt bekommen mit seiner Aufbaustärke, vor allem aber auch gegen den Ball schon wirklich wichtig gewesen. Watanabe, Torunariga und Kandush, alles ja sehr ordentliche Pro-League-Spieler, aber halt auch nicht mehr. Davy Ruf dahinter, ja, eigentlich ein durchschnittlicher Keeper, der jetzt aber in der Saison schon immer mal wieder die Kohlen auch aus dem Feuer geholt hat. Die Defensive schon ja sehr wackelig, viel auch zugelassen. Paul Nadi immer wieder verletzt, ohne wirklich gute Leistungen. Jetzt in dieser Saison spannendster Verteidiger in dem Sinne, obwohl er eigentlich sehr offensiv spielt. Archie Brown für mich, hochintensiver, 1,90 großer linker Schienenspieler. Brutal spannendes Paket für immer, auch gut Geld auf den Tisch gelegt hat. Der kam ja aus der zweiten Schweizer Liga. Für 4 Millionen Euro muss man auch erstmal investieren. Aber ähnlich auch wie bei Sonko, der 7 Millionen gekostet hat, ist man auch einfach bereit, Geld zu investieren. Und das ist ja am Ende des Tages ja auch der richtige Weg, wenn du jetzt ja im letzten Jahr über 50 Millionen eingenommen hast.
Ja, Archie Brown extrem gut ja im Dribbling und noch dazu mit seinen, was hast du gesagt, 1,90, oder?
Ja.
1,90 Zentimeter Körpergröße, trotzdem der temporeichste Spieler der kompletten Liga. Jetzt, wo ich überlege gerade, ich glaube, es war müsste Painsil gewesen sein, der, glaube ich, noch auf Augenhöhe war, der aber aus der Liga rausgewechselt ist. Also das finde ich schon echt ein brutales Gesamtpaket, was man hier ja sich zugelegt hat. Bei der Abwehr gehe ich in Teilen mit. Ich halte von Watanabe an und für sich sehr viel. Ich glaube, dass das ein extrem guter Spieler ist, der so ein bisschen aber drunter leidet, dass er einfach diese Physis von Okomo nicht mehr neben sich hat, die aus meiner Sicht auch nicht so aufgefangen wurde, wie du es gesagt hast. Das ist, glaube ich, das größere Problem sogar noch. Ja, also bei Gent für mich wirklich einer der aus Kaderpolitik Sicht der mit der spannendste Club ist gerade, weil du, glaube ich, extrem viel draus machen kannst, wenn du jetzt die richtigen Schlüsse ziehst.
Dann lass uns direkt nochmal ein Team weitergehen, ein bisschen Tempo aufnehmen, jetzt auch über ein paar kleinere Teams sprechen, bevor wir dann ja den Laden nochmal wieder abschließen für heute. Ein Team, ja, das danach kommt und was ordentlich überperformt hat jetzt in dieser Saison, ist die KV Mechelen, Mats.
Genau, ich versuche es hier ein bisschen kürzer zu halten. Also bei Mechelen gab es ja einen Trainerwechsel vor einigen, ja, jetzt schon bald Monaten, aber auf jeden Fall Wochen, zu Besnik Hasi, dem albanischen, der albanischen Trainerikone, die gekommen ist, der als erstes mal eingeleitet hat mit einem Systemwechsel und hat von 4-2-3-1 auf 3-4-3 umgestellt, mit wirklich sehr, sehr großem Erfolg. Also seither 7 Siege aus den letzten 10 Spielen, dazu unglaublich stark darin, Führung zu verteidigen, haben in der aktuellen Saison 13 Spiele gewonnen und 1 unentschieden gespielt nach eigener Führung, macht einen Punkteschnitt von fast 2,9, also extrem kompakt. Dabei 8 Tore aus Kontersituationen erzielt, gegen den Ball auch eher passiv unterwegs, haben ziemlich wenige Balleroberungen, also stellen sich doch ein bisschen tiefer und ja, versuchen einfach die individuelle Qualität in der Mannschaft bestmöglich reinzubringen. Natürlich Rob Schoofs da zu nennen, 14 Großchancen kreiert, Leon Lauberbach im Sturm gesetzt, der allerdings 16 Großchancen vergeben hat, also ein unfassbar hoher Wert. Hier doch eher schludrig mit seiner Chancenverwertung umgegangen und Geoffrey Heremans auf dem rechten Flügel, auch eine Institution in Mechelen, die ja mit ihren Schlüsselspielern ja meistens auch über viele Jahre agieren, also wirklich einige im Kader, Keeper Cook da auch zu nennen, der eine ordentliche Saison spielt. Dazu eben Schoofs, Heremann schon seit einigen Jahren da, Nicola Storm auf dem anderen Flügel, dazu noch Rabiti im zentral offensiven Mittelfeld, also eine sehr eingespielte Mannschaft, die es eben geschafft hat, durch diesen, ja, durch diese Systemumstellung, da ja doch sehr durchschlagenden Erfolg zu haben, wo sich viele Mannschaften jetzt komplett die Zähne ausgebissen haben und Mechelen ja somit wirklich eine gute Platzierung erreicht hat.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, Nicola Storm, Kerim Rabdi und auch Rob Schoofs, die hatten wir vor 2 Jahren auch mal auf Instagram dabei, weil
Ja.
es eins von drei oder eins von zwei davon drei Trios war in ganz Europa, ja, wo 3 Spieler jeweils 10 Tore und 10 Vorlagen hatten. Ja, seitdem ein paar Verletzungen dabei gewesen. Ich glaube, Storm hat auch mal einen Kreuzbandriss, im Rabdi war auch länger raus, aber ja, muss man mal sehen, ob es nächstes Jahr dann auch so weitergeht, weil gerade diese Überperformance schon nicht so positiv aussieht und schon auch einige Punkte dabei sind, die jetzt auch in den Daten nicht ganz so positiv ausgesehen haben, habe ich in der Vorbereitung auch so mit einem Auge gesehen.
So ist es. Der Trend ist hier Friend, im Fall von Mechelen, aber ich glaube, die insgesamt solidere Saison, auf alle Spiele gesehen, spielt ein anderes Team, nämlich das Team von Thorsten Fink.
Genau, St. Truiden, ja, ich sage mal, der japanische Außenposten in Europa, neben Düsseldorf. Quizfrage dazwischendurch: Wo leben die meisten Japaner außerhalb von Japan?
Wenn du schon so fragst. Ja, doch nicht in Belgien, das Land ist doch irre klein.
Nee,
Nein.
in Brasilien
In
tatsächlich.
Brasilien?
Ja.
Verrückt. Und einer
Ja.
davon ist Daniel Schmidt.
Genau, Daniel Schmidt, den man ja abgegeben hat, der langjährige Stammtorhüter von St. Truiden, hat ihn mit Sione Suzuki ersetzt, dem nächsten Japaner, mit 21 Jahren jetzt schon Nationalkeeper auch von seinem Land. Ja, für einen Japaner unglaublich groß und auch wirklich eine ja, ordentliche Performance in dieser laufenden Saison. Und da sieht man schon so ein bisschen, wohin auch der Weg geht. Also St. Truiden, ja, gehört im Prinzip der japanischen E-Commerce-Firma DMM.com, haben auch einen japanischen CEO, dementsprechend in den letzten Jahren immer mindestens 6 Japaner auch im Kader gewesen. Unter anderem Hayashi, der jetzt in Nürnberg spielt, kam ja aus St. Truiden. Und so hat man eben mit Suzuki beispielsweise einen davon im Tor. Der Rest, ja, jetzt aber nicht unbedingt Stammspieler. Hashioka im Winter noch verkauft zu Luton Town. Grundsätzlich, ja, die Fundation, oder wie sagt man, die Foundation des Kaders, also die, ja, die Grundfesten des Kaders, basierend auf Spielern, die man meistens aus recht kleinen Teams holt, oder eben Japanern oder Eigengewächsen. Und da hat man mit Thorsten Fink einen Trainer, der diese auch einbaut und vor allem mit seiner Spielidee komplett verknüpft. Team mit dem meisten, mit dem zweitmeisten Ballbesitz der gesamten Liga, drittjüngstes Team dabei, spielen meistens durchs Zentrum, fast immer ein kurzer Aufbau über die Dreierkette ins Zentrum. Delorge, da der absolute Schlüsselspieler mit 19 Jahren erst, erstes Jahr in der Jupiler League, der klare spielaufbauende Sechser/Achter, der im Prinzip alles erledigt. Bin ich sehr, sehr gespannt, wer sich den im Sommer sichern kann. Wenig Direktheit, die man im Team hat, einfach grundsätzlich ein Team, was gerne den Ball auch einfach über Passspielen ins letzte Drittel reinbringt. Und dort hat man dann zwei Schlüsselspieler auf den Außen, die im Prinzip den kompletten Unterschied machen. Aboubakari Keuter auf links mit 14 Saisontoren, Janis Stoikas auf rechts mit 4 Toren, 6 Vorlagen, davon auch den Großteil zu Keuter eben gegeben. Der eine, Keuter, sehr abschlussfreudig, zieht immer wieder ins Zentrum rein, schießt den Ball dann direkt aufs Tor. Stoikas, der so als Flügelspielmacher agiert, kann ja auch im Zentrum als Spielmacher agieren. Der deutlich kreativere von beiden. So hat man gar nicht so das große Problem, dass man im Zentrum nicht diesen richtigen Abschlussstürmer hat, sondern man löst im Prinzip über die Lorsch im Zentrum zwei klare und zwei richtig gute Flügelspieler auf den Außen. Und hinten drin, mit Mathis Smets, 20-jähriger Spieler aus der eigenen Jugend, Rein van Helden, 21-jähriger Innenverteidiger aus der eigenen Jugend, und Bruno Godot, dem man direkt die Binde gegeben hat, nachdem man den aus Gent geholt hat. Und ein erfahrener Spieler dazu. Und somit ein sehr, sehr ausgewogenes Team in einer klaren Spielphilosophie. Und Thorsten Fink kann man da wirklich nur Respekt zollen.
Ja, ich finde auch die Kaderzusammensetzung ist extrem spannend. Ich glaube, dass man gerade von den beiden Innenverteidigern, die du gerade genannt hast, Smets 20 Jahre, Rein van Helden 21 Jahre, hat man auch noch nicht allzu viel gehört. Sollte man aber definitiv, wenn man sich anschaut, eben wie viele Pässe dort auch eben im Aufbau gespielt werden, der Gegner erstmal spielerisch zurechtgelegt wird und man da doch einen ganz anderen Ansatz fährt. Das ist für mich so das komplette Gegenteil von Cercle de Brugge, wie St. Truiden dann agiert in der aktuellen Saison, und auch eine wirklich spannende Kadermixtur. Du sagst es, Keuter und Stoikas auf den beiden Flügelpositionen, wenn man sie so nennen will. Für mich sind es eher so hängende Positionen hinter der Spitze, die sich einfach extrem gut ergänzen. Also ich finde, das ist eigentlich so fast schon das Ideale, wenn man es jetzt auf dem Reißbrett entwerfen würde und sagt, okay, wie müssen dann die Profile aussehen? Wenn ich zwei Spieler da haben will, dann will ich, dass der eine nach Möglichkeit dribbeln kann und Tempo mitbringt und Torgefahr, und der andere so ein bisschen als Creator agieren kann und einfach viele Steckpässe spielt. Und genau das ist bei den beiden dann eben erfüllt. Und für mich auch ganz klarer Club, der durch den Trainer auf eine neue Stufe gekommen ist, der eben auch den Mut hat, eigene Talente einzubinden, zu fördern, und ja auch viele Spieler jetzt gerade Stammspieler sind, die letzte Saison noch zweitklassig unterwegs waren oder eben in der Jugend unterwegs waren. Und das ist schon aller Ehren wert. Jetzt am letzten Spieltag den FC Brügge geschlagen. Kommt nicht von ungefähr.
Dann legen wir gleich weiter, wenn du schon so im Redefluss bist, und erzähl uns, warum Standard Lüttich trotz 777-Unterstützung und guter Fanbase nur Zehnter wurde und, ich sage mal, auch nach unten hin nicht mehr allzu viel Luft hatte und nach oben hin, nicht mal halb so viele Punkte hatte wie der Tabellenführer von Royal Union.
Ja, es ist extrem enttäuschend, glaube ich, für viele Fans, wie die Saison von Standard Lüttich gelaufen ist. An und für sich ja Lüttich die dritte Kraft in Belgien, wenn man nach der ewigen Tabelle geht, nur Anderlecht und Brügge historisch mehr Punkte geholt. Trotzdem, man schafft es kaum, in gute Schusspositionen zu kommen, und das sorgt dann dafür, dass sie in der aktuellen Saison nur zwei Teams in der Liga hinter sich hatten mit Kortrijk und Eupen, die noch weniger Großchancen kreiert haben. Also das ist wirklich eins der Riesenprobleme. Zwar im Dribbling mit Stärken gesegnet. Genepo, der aus Southampton gekommen ist, tat da sein Übriges. 10 Dribblings pro 90 Minuten, extrem stark unterwegs. Auch ein Cihan Karnak, der immer wieder zu Einsätzen kommt. Auch ein sehr ballverliebter, würde ich sagen, dribbelstarker Spieler, der über diese Faktoren verfügt. Aber abgesehen davon ist kein richtiges Teamplay zu erkennen, auch unter Ivan Leko nicht, der ja einst Co-Trainer war bei PAOK Saloniki, fand ich sehr interessant, unter Igor Tudor, also der eigentlich so einen sehr intensiven Pressing-Fokus auch drin hat. Lüttich jetzt ja schon seine vierte Station in Belgien, zuvor ja auch schon drei andere Clubs dort trainiert. Und dieses 3-5-2, ja, hat jetzt nicht wirklich zu einer klaren Verbesserung gesorgt. Zwar schafft man es häufig auch, den Ball zu erobern, hat aber relativ wenige Ideen, sehr kreativlos vorne. Es fehlt so, fehlen eigentlich so ein, zwei Spieler, die zumindest mal über viele Flanken oder Dribblings kommen. Da natürlich der Abgang von Aaron Dönnum noch zu nennen, der nach Toulouse gegangen ist, der zumindest diese, ja, Dribbling-Komponente stark in seinem Spiel integriert hatte. Ansonsten, ja, finde ich relativ wenige interessante Spieler, die auch Lüttich gehören. Der andere Leihspieler ist ja noch dazwischen und vorne Wilfried Kanga hat man bei der Hertha, glaube ich, zur Genüge gesehen, dass er jetzt auch, ja, kein Effizienzmonster ist vor dem gegnerischen Tor, der natürlich nochmal dazu beiträgt, dass auch die Großchancen, die es gegeben hat, jetzt auch nicht overperformed wurden. Insofern, ja, Lüttich nur auf Rang 10 am Ende nach der Hauptrunde.
Ja, ich glaube, Hayayo Kawabe ist noch so mit der Einzige, den man nennen kann, der auch so ein bisschen über die Connection Grasshoppers Zürich Wolves mit so einem nicht ganz durchschaubaren Durchflecht jetzt dann in Lüttich gelandet ist. Ja, 7 Tore, 5 Vorlagen aus dem zentralen Mittelfeld als Übergangsspieler. Sehr ordentlich, guter Achter. Aber ich glaube, da können wir auch direkt zum nächsten Team weitergehen, weil der ganze Rest, ja, klingt zwar hart, aber ist einfach sehr, sehr viel. Ja, 0815 Spieler, ja, Material am Start, was sich halt auch nicht weiterbringt. Und es wird auch für Lüttich in den nächsten 1, 2 Jahren mit Sicherheit nicht leichter werden.
Sehe ich ähnlich. Dann lass uns doch bei den restlichen Teams nochmal, ja, sehr kurz nur drauf eingehen. Hast du ein, zwei Spieler, die man sich nochmal genauer anschauen sollte, oder ein, zwei spannende Facts, dann schieß gerne mal los.
Ja, genau. Lass uns einfach ein kleines Ping-Pong draus machen. Westerlo. Ja, türkischer Owner, dementsprechend einige türkische Neuzugänge auch im Kader, insgesamt viele Neuzugänge, 9 Stück. Ja, sauberes Umschaltspiel, Marzen auf der 10 eingesetzt, eigentlich ein Achter mit 12 Treffern, aber keinem Assist, was schon so ein bisschen zeigt, woher auch die Probleme rühren, dass dein Spiel mal kein Assist hat in der gesamten Saison. Obwohl man mit Frigans, Dassin und auch Fermant eigentlich 3 sehr spannende Stürmer vorne drin hat, die aber alle 3 kaum, ja, Tore erzielt haben. Spannend hinten drin, vor allem Emin Bayram, den man von Galatasaray geliehen hat. Fast 70% am Boden und in der Luft gewonnen. Über 15 Balleroberungen pro Spiel. Absoluter Brecher mit 20 Jahren in der IV.
Ja, O Herr Löwen, auch ähnlich gelagerter Fall. Zwei Spieler aus der Innenverteidigung, die über sehr viel Tempo auch verfügen, mit Ewout Plentiks und Joel Tchiengtene, der ja auch mit Werder Bremen schon mal in Verbindung gebracht wurde. Die beiden vor allem mit ihrer Intensität und ihrem Tempo recht spannend, gerade auch für Dreierkettensysteme. Ansonsten den Ex-Schalker Hamza Mendil kennt man natürlich noch, auch er sehr temporeich unterwegs, auch eine gute Sprintintensität, die er mitbringt, vor allem auch in Ballbesitz und im offensiven Mittelfeld mit Ezechiel Bansusi, ein Spieler, der aus Breda gekommen ist, war ja auch mit einer der, ja, spannendsten Spieler so in der Vorsaison, der dort unterwegs war, kam ja auch für über 1 Million Ablöse, hat man sich, glaube ich, schon trotzdem mehr Scorer von versprochen, hat jetzt auch langsam erst wieder so seinen Rhythmus gefunden, dass er eben zu Torchancen kommt und vorne drin einfach, ja, zwei Angreifer, die über viel Mobilität verfügen, aber auch wieder, ja, extrem ineffizient am Ende des Tages sind, mit Konan Ndri und auch Nachon Nsingi, die beide auch einfach nicht so treffen, wie man sich das, glaube ich, erhofft hätte oder sich erhoffen würde. Insofern Top-Torschüsse Mazis und auch Torsteinsson mit 4 Treffern, die, ja, Top-Torjäger im Team, also offensiv liegt da doch einiges im Argen bei Löwen.
Ja, Top-Torjäger bei Charleroi, Parfum, Guingamp mit 5 Treffern, also auch nicht deutlich besser. Auch hier treffen die Stürmer nicht so wirklich. Charleroi am letzten Spieltag noch in die Abstiegsplayoffs reingerutscht. Da hat sich eben Löwen dann noch vorbeigeschoben in ja, die Conference League Playoffs. Ziemlich bitter für Charleroi, haben vor der Saison die 2 Wingbacks rechts und links, Nkuba und Kayembe, beide an Genk verloren. Ja, dementsprechend nicht so richtig. Ja, ihr System durchsetzen können, was sie eigentlich vorhatten, mit San Rogeli, den man von Wattens Tirol geholt hat, einen soliden Ersatz zumindest auf rechts gefunden. Schlüsselspieler natürlich Adem Zorgane, der eigentlich letzten Sommer schon hätte wechseln müssen auf der 6/8, Spätestens jetzt im Sommer wird es mit seinen 24 Jahren dann auch endlich mal Zeit. Sehr guter Balleroberer, Box-to-Box-Spieler, gleichzeitig auch im Halbraum viel unterwegs, kreativ, extrem viele Steckpässe eigentlich auf die Stürmer, die das aber eigentlich nicht wirklich, ja, umgesetzt bekommen. Trotzdem eine starke Underperformance des Teams. 13 Tore weniger erzielt als Expected Goals kreiert. Also hier, ja, die Stürmer, die übrigens dafür getan haben, dass das Team jetzt noch um den Klassenerhalt kämpfen muss.
Ja, Adem Zorgane, auch einer der Spieler mit ja der besten Progression im zentralen Mittelfeld in ganz Europa. Also ich glaube, der wird extrem begehrt sein, gerade für die Teams, die auch mit Daten arbeiten. Cas Eupen, wo jetzt Flo Kofeld vor kurzem ja als Cheftrainer zurückgetreten ist, hat auch seine Gründe. Sehr großer Kader, sehr viele Spieler allerdings auch mit sehr wenig Qualität. Ausnahmen hier Gabriel Slonina, den man sich von Chelsea geliehen hat, den US-amerikanischen Keeper, der dort eben jetzt Spielpraxis sammelt und definitiv über ein höheres Niveau verfügt als der Rest der Mannschaft. Ansonsten würde ich noch einen nennen, nämlich vorne im Angriff Isaac Nuhu, den ich extrem spannend finde, mit seinem Tempo, mit seiner Dribblingfähigkeit, der leider auch zu viele Großchancen vergeben hat, so ähnlich wie die beiden eben genannten bei Löwen. Nuhu, ein Spieler, der auf beiden Flügeln agieren kann, aber auch in der Sturmspitze und für mich auch in der stärkeren Mannschaft schon seinen Impact hätte als mobiler Stürmer. Ansonsten, ja, Cas Eupen in akuter Abstiegsgefahr mit einem wirklich sehr unausgewogenen Kader.
Ja, da haben sie Glück, dass Kortrijk auch noch ein Wörtchen mitzureden hat und den Abstiegsplatz. Die wenigsten Tore, die schlechtesten Schusspositionen der gesamten Liga, der geringste Ballbesitz, kaum Torgefahr nach Standards, kaum Torgefahr durch Konterangriffe. Bei Standards dazu extrem anfällig aufs eigene Tor, spielen eigentlich nur lange Bälle von hinten raus, versuchen den Ball einfach schnell irgendwie nach vorne zu bringen, stehen immer tief gegen den Ball, also ein richtiger Absteiger, wie man ihn sich vorstellt. Zwei Spieler, die man so ein bisschen rausnehmen muss, ist zum einen Kapitän Joao Silva in der Innenverteidigung, der eine ganz solide Saison zumindest spielt, und der Topspieler Abdelkader Kadri, der auch beim Afrika-Cup war, mit 4 Treffern, 3 Assists, ja, auf der 10 zumindest einer, der ab und zu nochmal für Torerfolge sorgt, aber gerade wenn er ja jetzt auch nicht in der Form seines Lebens knipsen sollte, dann wird es für Kortrijk schon sehr, sehr eng, außer Molenbeek hat noch mehr Lust abzusteigen, Mats.
Ja. Ja, das haben sie definitiv. Ich würde aber gerne noch einen Spieler ergänzen bei Kortrijk, nämlich Dion Deneve, den linken Wingback, der über extrem viele Flanken kommt. Also einer der Spieler mit den meisten Flanken in der Liga, dazu extrem temporeich und aus meiner Sicht als Wingback absolut auch in einem besseren Team zu gebrauchen. Leidet für mich auch so ein bisschen unter der Gesamtteamstärke bei Kortrijk. Ja, Molenbeek, so ein bisschen die Außendienststelle von Lyon, haben ja diesen irren Deal gemacht im Sommer, dass sie Ernest Nouamah geholt haben für 25 Millionen, der dann direkt weiterverliehen wurde nach Lyon. Ich glaube, der Spieler ist auch sehr glücklich darüber, dass er nicht für Molenbeek spielt in der aktuellen Saison. Generell ja ein Geflecht, wo es eher darum geht, Transfersummen anders abzuschreiben, anders abzurechnen, um eben Lyon da ein bisschen den Rücken zu stärken, hat jetzt zur Folge, dass man eben sportlich ja kaum konkurrenzfähig ist, viele Leihspieler auch gerade im Kader stehen hat, darunter ja Malcolm Ebiwe, den man von Crystal Palace sich zum Beispiel hat leihen können, wahrscheinlich auch für eine recht stattliche Leihgebühr, die man hat überweisen müssen, also insgesamt wirklich sehr unausgewogener Kader. Am spannendsten finde ich da noch Eli Kamara, den Rechtsverteidiger, der aus der Jugend von Anderlecht stammt und in der aktuellen Saison schon so ein bisschen der Lichtblick war in der Mannschaft, 5 Torvorlagen da auch beigesteuert als, wie gesagt, Rechtsverteidiger. Ansonsten, ja, sehr wenig zu holen im Team von Bruno Irelé, dem Franzosen, der seit Februar im Amt ist.
Ja, insgesamt 11 Spieler von Crystal Palace, Lyon und Botafogo ausgeliehen, also von den anderen Eagle Football Holding Teams. Ja, hat schon so einen gewissen Beigeschmack, dementsprechend, ja, Abstieg wäre für die Eagle Group jetzt auch nicht besonders ideal, weil man dann natürlich wieder ein bisschen mehr Stress hat, wie man seine Spieler auch unterbringen kann. Gerade so ein Matthias Segovia etc., die man im Winter da nochmal ja, hinausgeliehen hat nach Molenbeek, um da vielleicht doch noch irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Das war auch bei EBOY so, der auch erst im Winter dann jetzt kam, um da irgendwie nochmal die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Aber ja, So richtig geklappt hat's nicht. Dementsprechend, ja, bin ich gespannt, was da unten drin auch passiert. Genauso auch, was oben passiert. Ich glaube, der Titel kann dieses Jahr eigentlich nur über Royal Union gehen. Würde mich schon sehr wundern, wenn man sich da die Butter wieder vom Brot nehmen lässt wie letztes Jahr. Und dann wäre das, glaube ich, ein ganz ein guter Ausgleich fürs Ausscheiden in Europa.
Bin ich bei dir und ergänzend noch letzter Fakt zu Molenbeek, war auch die einzige Saison in der aktuellen Spielzeit, in der sie in der ersten Liga überhaupt gespielt haben. Also ansonsten auch kein Team, das über eine besondere Historie verfügt. An der Stelle sei das nochmal erwähnt. Ja, Quirin, mir hat's richtig viel Spaß gebracht. Wir sind jetzt knapp bei 1,5 Stunden rausgekommen, leicht drunter. Ich glaube, es war aber auch nötig, um die Liga komplett mal aufzudröseln, wo ja wirklich so dermaßen viele Talente drin schlummern, die mal weiter sind und schon so auf dem Sprung zu einem Top-Club und mal etwas weniger weit und eher auf dem Sprung in eine Top-5-Liga. Aber ich glaube, wir werden viele Spieler in der kommenden Saison in anderen Ligen wiedersehen.
Auf jeden Fall. Also da gerne mal die Liga auch weiter verfolgen. Da kann ich euch ans Herz legen. Da kommen immer donnerstags müsste das sein auf dem offiziellen YouTube-Account von der Pro League kommen da auch immer die Highlights. Ziehe ich mir eigentlich Woche für Woche rein. Ja, um mir da einfach in einer halben Stunde meinen kompletten Überblick auch zu verschaffen, was so passiert ist. Ja, also wer da Bock drauf hat, um die Liga so ein bisschen besser kennenzulernen, der ist da auf jeden Fall bestens aufgehoben.
Perfekt, dann würde ich sagen, lass uns die Folge damit schließen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.